NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um Sport gehen. Wie sportlich sind die Menschen in Deutschland? Und welche neuen Trendsportarten gibt es? Wissenschaftler haben das näher unter die Lupe genommen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes Thema werfen. Und dabei geht es um Wassermassen. Was das Wetter betrifft, konnten wir davon in den vergangenen Wochen ja nur träumen. Statt einem Sommer mit ständigem Regen machte vielen Menschen diesmal die lange Hitzeperiode zu schaffen. Aber irgendwann ist es dann soweit. Starkregen. Es regnet so stark, dass Keller volllaufen oder Straßen überfluten. Im Klimawandel sind Extremwetterereignisse nichts Ungewöhnliches. Aber gerade vor zunehmenden Starkregenereignissen fürchten sich viele Menschen. In der Wissenschaft, der Stadtplanung und den Wasser-Ver- und Entsorgungsunternehmen werden jetzt bereits Lösungen für die Zukunft entwickelt. Achim Gutzeit berichtet.
Abstieg in Hamburgs Unterwelt. Ingenieur Klaus Krieger von Hamburg Wasser steht 20 Meter unter der Oberfläche in einem neu gebauten Kanal und zieht den Kopf ein.
Also wir sind hier am Rande der Wallanlagen in Hamburg und wir schauen jetzt in dieses lange Siel, 1,80 Meter im Durchmesser. Und die Wände sind beschichtet mit Kunststoff, mit Polyethylen, mit einer dicken Folie. Denn Abwasser ist aggressiv und wir wollen, dass diese Kanäle möglichst lange halten.
Mehr als 5000 Liter Wasser pro Sekunde können durch die mannshohen Stahlbetonringe rauschen. Aber im Extremfall reicht das nicht. Deshalb haben sie noch eine weitere Funktion, so Krieger.
Das ist auch sozusagen ein unterirdisches Rückhaltebecken, was wir hier schaffen. Und kann die Abflussspitzen bei Starkregen dann auch entsprechend puffern, bevor sie weitergeleitet werden zur Kläranlage.
Diese Puffer werden immer wichtiger, weil plötzliche extreme Niederschläge den Prognosen der Wissenschaftler zufolge zunehmen und das Wasser kaum noch irgendwo versickern kann. Deshalb werden notgedrungen Straßen, Parkplätze oder begrünte Hausdächer zum Zwischenspeicher, bis die Kanalisation wieder bereit ist. Aber auch Hauseigentümer werden für dichte Kellerfenster sorgen müssen. Das Bewusstsein dafür fehle aber, kritisiert Krieger.
Darüber sprechen wir auch in den bundesweiten Gremien zunehmend. Das ist eine Diskussion, die jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr vehement geführt wird, auch von uns als Entwässerungsbetrieb, dass wir sagen, jeder ist auch gefordert, eine gewisse Vorsorge zu betreiben, um sich vor solchen Starkregenfolgen zu schützen. Und wenn diese in der Zukunft noch häufiger auftreten sollten, zunehmend an Stellen gebaut wird, wo man bislang aus guten Gründen nicht gebaut hat, zum Beispiel an Geländetiefpunkten, dann muss man sich auch bautechnisch darauf einstellen. Das ist also auch eine Herausforderung für die Architekten und für die Bauherren.
In der Stadt Hamburg wird das unterirdische Abwassernetz bereits seit den 80er Jahren immer weiter ausgebaut. 5.300 Kilometer sind es mittlerweile insgesamt. Die Durchmesser der Rohre reichen von wenigen Zentimetern bei den Hausanschlüssen bis hin zu beinahe 5 Metern der alten Transportsiele. In der Innenstadt handelt es sich dabei, historisch gewachsen, um ein Mischsystem. Regenwasser und Schmutzwasser laufen in einem Kanal ab. Das führt bei extremen Niederschlägen zu Problemen, so Ingenieur Krieger.
Dieses Mischsystem hat den Nachteil, dass wenn es stark regnet, verdünntes Abwasser nicht mehr abgeleitet werden kann und irgendwo hin muss. Und entweder man lässt es auf die Straße und in die Keller laufen oder man entlastet es gezielt an bestimmten Punkten in die Gewässer. Das nennen wir dann Mischwasserüberlauf.
Durch den Ausbau der Netze kam es in den vergangenen Jahren immer seltener zu solchen Überläufen. Die Wasserqualität ist gestiegen. Nur deshalb ist die Alster heute beispielsweise für Triathleten zum Schwimmen freigegeben. Starkregen könnte die Wasserqualität langfristig allerdings wieder verschlechtern, wenn verdünntes Schmutzwasser ungeklärt versickert. Die Leuphana-Universität in Lüneburg untersucht in einem interdisziplinären Forschungsprojekt, was für Schadstoffe dabei in die Umwelt gelangen könnten. Die Bandbreite ist groß, so der Wissenschaftler Oliver Olsson.
Es können Arzneimittel sein, es können Produkte sein, die in Waschmitteln und Reinigungsmitteln vorhanden sind. Alles das, was wir im Alltag zum Einsatz bringen und halt ins Abwasser gelangen kann. Auch dieser Reifenabrieb von Straßen, der abgespült wird, aber auch aus wärmegedämmten Fassaden, in denen Farben und Putze zum Einsatz gekommen sind, die Biozide enthalten, die werden dann auch mit Starkregen ausgewaschen.
Nicht nur in Städten wird die zunehmende Verschmutzung der Gewässer und des Grundwassers befürchtet. Auf dem Land sind es Nitrate, die durch die Landwirtschaft ins Grundwasser gelangen. Was die Entwässerung im Allgemeinen betrifft, sei aber in ländlichen Küstenregionen das Verständnis für das Thema Wasser ausgeprägter, sagt Matthias Reimers vom Deich- und Hauptsielverband in Dithmarschen. In Schleswig-Holstein sei Wassermanagement Alltag und das schon seit dem 12. Jahrhundert.
Letztendlich hat man damals schon festgestellt, dass Wasserwirtschaft vor allem im Küstenbereich nur zu organisieren ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Anders kann es gar nicht laufen. Also das sogenannte genossenschaftliche Prinzip, was eigentlich, sagen wir, modern gefasst über das Wasserverbandsgesetz eben umgesetzt wird hier. Es geht nur zusammen. Das sagte unser ehemaliger Verbandsvorsteher immer: Was ein allein nie kann, doch für steide Verband.
Die Suche nach Methoden, mit denen wir den Wassermassen in Zukunft entgegentreten können, muss intensiviert werden. Da sind sich Wissenschaftler und Verbände einig. Vor 10 Jahren wurde bereits in Schleswig-Holstein mit einer Bestandsaufnahme begonnen. Zehntausende Kilometer Kanäle, Pumpstationen und Schöpfwerke müssen teils angepasst oder erneuert werden. Ein Kraftakt, sagt Reimers.
Wir stehen vor großen Investitionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wenn wir die Gesamtinfrastruktur der Wasser- und Bodenverbände im Land Schleswig-Holstein uns angucken, bewegen wir uns im mehreren Milliardenbereich, 2, 3, 4 Milliarden Bereich, damit letztendlich die wasserwirtschaftliche Infrastruktur im gesamten Land Schleswig-Holstein auch sichergestellt werden kann.
Achim Gutzeit berichtete.
Oh, tell me, what's on your mind? 'Cause I'm hoping all you need is some time. You're leaving, so you say. Well, I'm not so sure how things turned out this way. And I hope you know I'll never put you down. And when times get hard, don't hesitate to turn around. 'Cause I'll leave a light on. You're never too far.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Mark Brusser. Die CD heißt Easy to Love. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Sport. Oder vielmehr den Trendsportarten, die sich in Deutschland im Moment entwickeln oder auch schon entwickelt haben. Wissenschaftler haben sie untersucht, aber auch, wie es um die Lust der Deutschen steht, sich überhaupt noch sportlich zu betätigen. Eine neue Sportart scheint jedenfalls jetzt immer mehr Anhänger zu finden. Zumindest unter denen, die gerne joggen oder walken. Plogging heißt sie und kommt eigentlich aus Schweden. Der dort lebende Umweltaktivist Erik Ahlström hat sie erfunden.
Ich habe lange in Ore gewohnt und mich für die Umwelt engagiert, habe Müllsammelaktionen organisiert. Es sieht dann einfach schöner aus in der Gegend. Als ich vor 3 Jahren nach Stockholm kam, war ich entsetzt, wie schmutzig es hier ist. Ich wollte unbedingt was tun und wurde aktiv.
Und dabei kam Ahlström die Idee. Er fand eine Sportart, die nicht nur für den Körper, sondern auch für die Umwelt nützlich sein kann. Das Plogging. Der Name setzt sich zusammen aus Jogging und Plocker, dem schwedischen Wort für Sammeln. Große Sportgeräte braucht man dafür nicht, eigentlich nur Sportkleidung, einen kleinen Müllsack und ein paar Handschuhe. Inzwischen gibt es auch in Deutschland immer mehr Plogging-Gruppen, die sich regelmäßig treffen. Peter Kulakowski hat sich bei Wissenschaftlern und Ploggern über die Vorteile dieser Sportart erkundigt.
Man läuft und sammelt dabei quasi Müll auf, der halt rumliegt, halt im Strand, wie auch immer.
Dass man noch mehr auf seine Umwelt achtet und natürlich auch die versucht sauber zu halten und da so ein bisschen so die Akzente vielleicht auch setzt.
Elena und Ninja sind erst seit kurzem dabei. Ausgerüstet mit Lauf- und Handschuhen und einem kleinen Müllsack drehen die beiden gemeinsam mit anderen Ploggern ihre Runde in der Kölner Innenstadt.
Eine Cola-Dose, eine Bierflasche, Bier-Kronenkorken, Plastiktüten, alles, was das Herz begehrt.
Ich habe das letztens in der Schule vorgeschlagen. Also die haben halt so eine alte Turnhalle und die heizt sich halt im Sommer immer total auf. Und dann habe ich mal vorgeschlagen, ja, lasst euch mal Müllsäcke liefern und Handschuhe und macht mal ein bisschen Plogging während des Sportunterrichts.
Lutz und Gymnasiallehrer Mario gehören schon zu den eingefleischten Plogging-Fans. Keine Einkaufsstraße, kein Park, kein Stadtteil ist vor ihnen sicher.
Also gerade hier in der Innenstadt, hier sieht man jetzt schon, da liegt Plastik. Ich hab's mal runter, hier liegt immer noch mehr Plastik.
Gegründet haben die Gruppe Anita Horn und Caro Köhler. Horn ärgerte sich als Sozialpsychologin und leidenschaftliche Sportlerin immer schon über die Wegwerfmentalität ihrer Zeitgenossen. Ihr Vorbild? Der schwedische Umweltaktivist Erik Ahlström. 2016 rief er in Stockholm die erste Laufgruppe ins Leben und stellte Bilder von vermüllten Landschaften und verendeten Tieren ins Netz, die Plastikmüll gefressen oder sich in Schnüren, Kabeln und Tüten so verhedderten, dass sie daran erstickten.
Ich ziehe mir jetzt erstmal hier meine Müllhandschuhe an. Mein Müllbeutel, der ist jetzt bereit, gefüllt zu werden. Plogging ist richtig anstrengend. Ich habe beim ersten Mal und beim zweiten Mal richtig Muskelkater gehabt durch dieses ganze Runterbücken. Der Müllsack wird irgendwann richtig schwer, also 5, 6, 7 Kilo bestimmt. Und das ist dann wirklich Sport. Ich bleibe immer stehen und laufe dann wieder los.
Und schon läuft sie mit anderen Sauberfrauen und Männern los, mitten durch die Kölner City, begleitet von den verwunderten Blicken der Fußgänger, an denen die Plogger vorbeiflitzen.
Ich werde ganz oft ganz komisch angeguckt. Hier sind ganz viele Zigarettenstummel, die nehme ich auch ganz gerne mit. Aber viele fragen auch ganz interessiert, was machen Sie denn da? Und dann erzähle ich das und dann sind die Leute eigentlich ganz angetan, schließen sich teilweise sogar auch mal ein paar Meter an und laufen mit.
Ja, die sammelt den Müll ein, das finde ich sehr vernünftig, weil ich finde, die Innenstadt sollte man schon sauber halten und dann finde ich das sehr vorbildlich. Supporte ich das, absolut.
Aber nicht nur in ökologischer Hinsicht macht das Plogging Sinn, sagen Wissenschaftler. Plogging bietet eine andere, neue Sichtweise, den inneren Schweinehund mit äußeren Aufräumarbeiten zu bekämpfen, sagt Professor Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Ich habe immer viele Menschen auch bei mir sitzen, die sagen, oh nee, Laufen ist nicht so schön, ist mir viel zu langweilig. Und ich glaube, da haben sie auch nicht Unrecht. Man muss da schon ein bisschen ja den Kopf manchmal ausschalten, um immer wieder regelmäßig laufen zu gehen. Wenn man aber natürlich einen Inhalt hat, viele Menschen stopfen sich ja dann Kopfhörer ins Ohr, um sich abzulenken über Musik. Aber wenn man da noch etwas Sinnvolles tun kann, beispielsweise für die Natur und für sich und sagen kann, ich habe wirklich etwas Gutes getan, das eben noch mit einer tollen Tätigkeit verbunden.
Generell wird beim Joggen das Herz-Kreislauf-System aktiviert, die Durchblutung gefördert und die Lungen durchlüftet. Plogging ist unter trainingswissenschaftlichen Aspekten allerdings wesentlich abwechslungsreicher als herkömmliches Laufen oder Joggen, sagt der Forscher. Denn Bücken, hinter Bänke und Büsche kriechen, wieder aufrichten und weiterlaufen fordert und kräftigt den gesamten Bewegungsapparat. Alle Muskeln und Bänder und nicht nur die der Beine werden gekräftigt, besser durchblutet und gedehnt. Knochen, Gelenke und Knorpel erhalten für den Funktionserhalt die notwendigen Trainingsreize.
Also das kann man ja richtig als Intervalltraining beschreiben. Bedeutet also, dass ich meine Ausdauerbelastung habe und danach eine kleine Pause und dann steige ich wieder ein. Wobei die Pause natürlich eine muskuläre Reizsetzung ist. Dass ich natürlich in die Knie gehen muss, dass ich rotieren muss, dass ich mich bücken muss, dass ich nach rechts und links greifen muss. Das ist also letztlich ein Ganzkörpertraining, so kann man es beschreiben, auch mit gesellschaftlicher Relevanz.
Das kann Sozialpsychologin Anita Horn nur bestätigen.
Hier liegt so viel, das muss ich noch, ich kann so nicht hier vorbeilaufen. So. Das Ding ist hier gerade in Köln, die Sachen, die in der Stadt, in der Altstadt liegen, die werden vom Wind auch ganz schnell mal Richtung Rhein geweht und landen dann im Wasser und dann im Meer. Und dann beschweren sich die Leute, dass irgendwelche Rückstände in ihrem Essen sind. Das ist natürlich alles selbst gemacht, ne?
So kommt bei der Ökotour regelmäßig kiloweise Müll, aber auch ein gut trainierter Körper zusammen. Für die neue Trendsportart stellen die Kölner Abfallbetriebe sogar kostenlose Müllbeutel und Handschuhe bereit, freut sich Anita Horn. In Bonn läuft, respektive fährt, sogar ein kleines elektrobetriebenes Müllauto mit, das zu schwer gewordene Tüten von den Ploggern aufnimmt. Und darüber hinaus kaufen dort Unternehmen den Ploggern den Müll sogar ab. Die Plogger verdienen dadurch zwar selbst kein Geld, aber es wird sinnvoll angelegt. Pro Kilo gesammelten Abfalls von den Ploggern spenden die Unternehmen 1 Euro an eine Initiative, die sich um schwerkranke Kinder kümmert.
Plogging, eine neue, gesunde und umweltfreundliche Sportart, die jetzt auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Peter Kulakowski berichtete.
Sunday morning crashing down. What's the name of this old town? There's a stranger in my bed. Don't you know a man could wake up dead?
one-night stands, I've had a few. Ain't it funny how they look like you? On the phone, I'm doing fine, but I'm really going out of my mind.
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche neue Sportarten entstanden und viele davon auch kurz danach zum Trend geworden. Stand-up-Paddling, Kitesurfen, Crossgolf oder Bike-Polo sind nur einige Beispiele davon. Auch das Klettern hat inzwischen einen viel größeren Stellenwert bei uns als früher. Im vergangenen Jahr wurde entschieden, dass es sogar zur olympischen Disziplin wird. Aber zur Trendsportart wurde es in Deutschland schon lange vor dieser Entscheidung. Inzwischen allerdings zu einer der beliebtesten überhaupt. Dazu zählt besonders das sogenannte Bouldern, eine Art des Kletterns, die es zwar schon in den 1950er und 1960er Jahren in den USA gab, aber in Deutschland setzte sie sich erst in den 90er Jahren richtig durch. Dann allerdings in Windeseile. Mittlerweile gibt es in fast jeder Stadt, in der sich Kletterwände befinden, auch einen Bereich, wo gebouldert werden kann. Als Wissenschaftler diese Sportart jetzt einmal genauer unter die Lupe genommen haben, haben sie Erstaunliches herausgefunden. Sie hat Auswirkungen auf Depressionen. Thomas Sambol berichtet.
Die Wand in der kleinen Kletterhalle Salon du Bloc in Hamburg scheint viel zu steil zu sein. Wie eine Nase wölbt sie sich nach vorne. Bergsportler sprechen von einem Überhang. Und den muss Jordan gerade überwinden, um weiter nach oben zu kommen. Immer wieder fällt er runter. Jordan flucht dann jedes Mal leise. Viel passieren kann ihm dabei aber nicht. Die Wand ist insgesamt nur rund 3 Meter hoch und auf dem Boden liegt eine dicke, weiche Matte, die jeden Sturz abfedert wie ein Trampolin. Bouldern ist also, anders als zum Beispiel das Klettern im Freien, ein sehr sicherer Trendsport. Deshalb kann Jordan beim Bouldern noch so gut entspannen.
Ich kann alle Probleme, alle Arbeit, alles vergessen im Moment. Ich klettere nur. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als ins Fitnessstudio zu gehen.
Und Florian, ebenfalls ein begeisterter Boulderer, ergänzt:
Es stimuliert den Kopf auf eine ganz spezielle und vielfältige Art und Weise. In der Wand lädt es dazu ein, den Alltag zu vergessen und sich erstmal auf das zu konzentrieren, was unmittelbar um einen rum ist.
Diesen Boulder-Effekt haben Wissenschaftler der Uniklinik Erlangen untersucht. In einer Pilotstudie konnten sie zeigen, dass diese Trendsportart Menschen mit Depressionen helfen kann. Tatsächlich grübeln sie beim Bouldern nicht mehr so viel wie im Alltag. Die sogenannten Grübelschleifen sind eines der Hauptmerkmale einer Depression, erklärt Studienleiterin Dr. Katharina Luttenberger.
Wenn ich depressiv grübel, dann vorzugsweise in einer negativen Stimmung. Ich bin auf jeden Fall nicht im Hier und Jetzt. Und wir wissen, dass bei Depressionen alle Techniken, die ins Hier und Jetzt bringen, das nennt man die Achtsamkeitsmethoden, zum Beispiel Meditation, wirksam sind, weil sie diese Grübelschleifen unterbrechen und die Leute eben ins Hier und Jetzt holen.
Bouldern ist also quasi eine Art Meditation an der Kletterwand. Das Konzept ist so erfolgreich, dass die Uniklinik Erlangen inzwischen regelmäßig Boulder-Therapiekurse für ihre Patienten anbietet.
Der Vorteil an der Boulder-Therapie ist, dass die Achtsamkeit sozusagen durch die Hintertür reinkommt. Denn wenn Sie jetzt an der Wand hängen und sich überlegen, Hilfe, wie halte ich mich fest, welchen Griff nehme ich als nächstes, da haben Sie überhaupt keine Zeit mehr drüber nachzudenken, was in der Woche ist oder was vor einer Woche war, was Sie nachher einkaufen wollen. Sondern dann sind Sie wirklich im Hier und Jetzt, spüren bestenfalls Ihren Körper, wollen nicht runterfallen und konzentrieren sich deshalb auf die aktuelle Situation. Und damit sind Sie raus aus der Grübelschleife.
Für Menschen, die an einer Depression leiden, ist das eine sehr wichtige und wertvolle Erfahrung, betont die Psychologin.
Eine Erfahrung, die Menschen mit Depressionen teilweise völlig verloren gegangen ist, wo die gar nicht mehr die Hoffnung hatten, dass sie das mal wieder schaffen sozusagen. Und das passiert beim Bouldern einfach, weil das ein angeborener Instinkt des Menschen ist, nicht runterfallen zu wollen.
Bouldern kann aber noch viel mehr, so Katharina Luttenberger. Es kann den Patienten helfen, sich selbst anders wahrzunehmen. Zum Beispiel die eigenen Leistungsansprüche zu hinterfragen und Erfolge richtig einzuordnen. Gerade das fällt vielen Menschen mit Depressionen äußerst schwer.
Ein ganz typisches depressives Muster ist, den eigenen Erfolg kleinzureden. Und da kann ich in der Boulder-Therapie eben sehr schön einfach drauf eingehen. Das sind objektiv sichtbare Erfolge, die man da hat. Man steht oben an der Wand und guckt runter. Da kann man nicht drüber diskutieren sozusagen. Es ist auch keiner für einen hochgestiegen. Das hat der Patient oder die Patientin selbst gemacht. Und da können wir einfach sehr, sehr schön diese ganzen Themen bearbeiten.
Besonders sportlich oder fit müssen Menschen übrigens nicht sein, um an der Boulder-Therapie in Erlangen teilnehmen zu können. Auch Menschen mit starkem Übergewicht könnten bouldern, sagt Katharina Luttenberger, und altersmäßig reiche das Spektrum ihrer Therapiekletterer von 18 bis Ende 60. Aber was passiert nach dem Boulder-Training? Fängt dann die Grübelei nicht gleich wieder von vorne an?
Dieser Achtsamkeitsmoment, der verschwindet natürlich wieder. Wenn ich wieder von der Wand runter bin, kann ich natürlich wieder drüber nachdenken, was nächste Woche passiert. Aber je häufiger ich solche Achtsamkeitsmomente habe, umso leichter gelingt es auch, die im normalen Alltag sich wiederzuholen. Auch der Geist kann geübt werden sozusagen. Wir haben eine Patientin gehabt, die hat das sehr schön zusammengefasst. Die hat gesagt, immer wenn ich jetzt im Alltag irgendwas vorhab und ich habe Angst davor, dann überlege ich mir, wie hätte ich es denn beim Bouldern gemacht? Also ich gehe Schritt für Schritt an etwas ran, ich sehe nicht gleich den ganzen Berg, sondern eben nur den nächsten Griff und dann wieder den nächsten Griff. Solche Geschichten. Die Patientin hat aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr lebensverändernde Fortschritte gemacht.
Vielleicht kann das Bouldern auch dabei helfen, dass die Patienten weniger Tabletten, sogenannte Antidepressiva, einnehmen müssen. Das untersuchen die Wissenschaftler jetzt in einer neuen Studie. Sie wollen auch wissen, wie die Boulder-Therapie im Vergleich zur klassischen Verhaltenstherapie wirkt, der Standardbehandlung von Depressionen. Eines ist aber schon sicher, betont Psychologin Katharina Luttenberger. Ein Allheilmittel ist auch der Trendsport Bouldern für Menschen mit Depressionen sicher nicht.
So einfach ist es nicht. Depression ist eine sehr schwerwiegende und sehr langwierige Erkrankung. Und es wäre vermessen zu sagen, geht einfach alle bouldern und dann geht es euch immer allen gut. Ne? Sondern es ist halt ein wichtiger Schritt.
Bouldern könnte also die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Depressionen erweitern. Das kann sich auch ein gesunder Boulderer wie Florian gut vorstellen.
Man muss den Kopf anstrengen, man muss den Körper anstrengen, man muss Entscheidungen treffen. Und wenn man möchte, kann man da sehr in sich reinhören während des Boulderns.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
I believe in peace and love, faith and honesty. You can hope, you can dream. Don't get down when you're swimming upstream. Well, the road can be long. When you need me most, know that I'll be strong. Please, please, please remember to dream dreams bigger than you are. When you leave, we'll still be together.
Trendsportarten hin oder her. Manche Menschen werden auch von ihnen nicht aus dem Sessel oder von der Couch gerissen. Wie steht es um die Lust der Deutschen, sich überhaupt zu bewegen? Relativ schlecht, sagen Wissenschaftler. Die Zahl der Bewegungsmuffel hat stark zugenommen, wie sie in einer neuen Studie herausgefunden haben. Ich habe mit Ingo Froböse darüber gesprochen. Er ist Forscher an der Sporthochschule in Köln und hat die Untersuchungen geleitet. Herr Froböse, wir haben es ja eben gehört, die Zahl der verschiedenen und teilweise ja auch sehr gesunden Trendsportarten hat zugenommen, aber gleichzeitig hat die Lust an der Bewegung in Deutschland abgenommen?
Ist komisch, ne? Das ist wirklich sehr ambivalent. Natürlich bekommen wir immer mehr neue sportliche Aktivitäten, insbesondere auch deswegen, weil Menschen offensichtlich ja immer nach neuen Dingen suchen. Aber immer nur nach neuen zu suchen, führt nicht dazu, dass ich lange bei einer Sportart dabei bleibe, und das würde ich mir wünschen.
In Ihrer Studie kam ja auch heraus, dass tatsächlich in Deutschland die Menschen sehr viel Zeit im Sitzen verbringen. Manche sich sogar nicht länger als 10 Minuten am Stück bewegen. Wie viele waren das? Können Sie dazu etwas sagen?
Also mehr als 60% erreichen quasi das Limit nicht, ausreichend körperlich aktiv zu sein, und das mindestens 3-mal ungefähr pro Tag in 10 Minuten Abschnitt. Das schaffen die wenigsten. Wenn man an unseren Alltag denkt, wann haben wir schon mal Belastungen, die länger dauern als ein paar Minuten? Finden wir was gar nicht mehr, außer wir gehen es ganz bewusst an und machen ganz bewusst mal einen Spaziergang.
Die Ergebnisse der Studie sind ja auch durch eine Umfrage entstanden, die Sie gemacht haben. Wie viele Menschen haben Sie denn befragt?
Also wir haben fast 3000 Menschen befragt.
Und verteilt in ganz Deutschland.
Ja, wir haben also versucht, auch alle Bundesländer so zu repräsentieren, auch Stadt und Land. Und natürlich ist es anders im Süden als im Norden Deutschlands und im Westen und im Osten.
Können Sie zu diesen Unterschieden mal was sagen? Also wo sind mehr Bewegungsmuffel?
Also das Schöne, das muss ich wirklich sagen, ist, dass der Norden am aktivsten zu sein scheint.
Ha.
Ja, also der Norden ist wirklich der aktivste offensichtlich Landstrich Deutschlands und da muss man wirklich auch sagen, woran liegt das? Ja, vielleicht liegt es daran natürlich, dass die Natur die Menschen deutlich mehr nach draußen treibt. Und natürlich ist es so, dass wir auch viel mehr Anreize dort haben, weil ich weiß ja, dass dort die Barrieren, zum Beispiel Fahrrad zu fahren, deutlich geringer sind als zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen, wo ich sofort auf die Zugspitze hochfahren müsste, weil es alles sehr bergig ist. Das heißt also, offensichtlich gibt es im Norden sehr gute Voraussetzungen, sich aktiv zu bewegen. Und das spiegelt sich auch darin wieder, 10-15% mehr wird sich eben im Norden bewegt.
Nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sollten Erwachsene pro Woche sich ja mindestens 150 Minuten mit moderater Aktivität bewegen, also zum Beispiel durch zügiges Gehen. Oder stattdessen mindestens 75 Minuten mit intensiver Aktivität, also Joggen oder so etwas. Und das wäre laut der WHO auch nur das Mindestmaß an Bewegung, die für die Gesundheit nötig ist. Wie war es bei Ihren Befragten? Wie viele von Ihnen konnten das von sich sagen?
Also es schaffen maximal im Schnitt, und das je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich, etwa 40% der Deutschen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon sehr erschreckend, weil insbesondere natürlich auch gerade die älteren Herrschaften die aktivsten sind, nämlich diejenigen, die so ab 50, 55 dann ein wenig ja doch erkannt haben, dass sie mehr tun müssen. Und wir haben ja auch drei verschiedene Aktivitätszeiträume uns angeschaut, nämlich die Aktivität auf der Arbeit, die Aktivität beim Transport und die Aktivität in der Freizeit. Natürlich treiben die älteren Herrschaften deutlich mehr in der Freizeit ihre Aktivität. Was wir aber auch festgestellt haben, und das ist auch Anlass dafür, dass wir uns die größere Sorge machen, der größte Verlust existiert bei der körperlichen Aktivität auf der Arbeit. Das ist natürlich klar, weil wir ein Dienstleistungsland geworden sind. Und wenn wir das nicht bewusst kompensieren, und da macht mir insbesondere die Gruppe der 8- bis 30-Jährigen und 30- bis 50-Jährigen Sorge, weil die sitzen wirklich rund um die Uhr in Sitzungen, Besprechungen im Studium oder eben am Arbeitsplatz.
Und ist denjenigen, die sich weniger bewegen als gut ist, überhaupt bewusst gewesen, dass ihr Verhalten nicht gesund ist?
Nein, das ist ja auch das Komische daran. Die meisten Menschen sagen, es ist alles gut, mir geht es gut. Wir sind wunderbare Verdränger unserer Leistungsveränderung. Wir haben so ein geflügeltes Wort, in dem wir sagen, ich werde wohl alt. Das nehmen wir immer oft daher, aber es ist letztendlich doch ein Funktionsdefizit durch Nichtnutzung.
Also ist Deutschland in einem besonderen Maße zu einem Land der Bewegungsmuffel geworden. Wie ist das denn in anderen Ländern?
Schauen wir nochmal eben die Nachbarschaft nach Holland. Dort gibt es ganz klare Strukturen, unter anderem auch Bewegungspausen viel häufiger in Unternehmen hineinzulassen. Das heißt also, dort ist beispielsweise in jedem Unternehmen ist völlig normal, dass wir uns bewegen. Oder nehmen Sie doch mal, dass jeder Holländer am Tag etwa 6 bis 8 Kilometer Fahrrad fährt und damit viel körperliche Aktivität hat. Das ist eine Unterstützung, die der Holländer erfährt. Und das schauen wir auf die andere Grenze nach Dänemark. Auch hier wird die körperliche Aktivität deutlich mehr unterstützt. Also um uns herum gibt es wunderbare, auch politische Initiativen, die wirklich Bewegung deutlich mehr nach vorne gerückt haben als muss. Das fehlt in Deutschland komplett.
Aber es gibt ja immer mehr neue Sportarten. Das Angebot an Bewegungsmöglichkeiten wächst ja. Und manche dieser Sportarten werden dann ja eben auch zu richtigen Trends. Was glauben Sie, kann das auch was bringen? Also die mangelnde Lust, sich zu bewegen, in Deutschland verringern? Wenn man sich die Zahlen Ihrer neuen Studie ansieht, sieht das ja nicht so aus.
Also grundsätzlich freue ich mich natürlich über jede neue Sportart, weil jede neue sportliche Aktivität findet natürlich immer Menschen, die daran begeistert sind. Auf der anderen Seite aber muss ich wieder sagen, da der Sport, die körperliche Aktivität es nicht schafft, Menschen nachhaltig zu binden und oft eben Trendsportarten wirklich zu Events geworden sind, die man nur temporär macht, bis man dann zum nächsten Event oder zur nächsten Sportart wieder hastet, würde ich mir wirklich wünschen, weil eben die Menge der Menschen, derer einfach nicht größer wird, dass sie doch eher nachhaltige Konzepte in den jeweiligen Sportarten versuchen zu realisieren. Und das fehlt mir. Deswegen heißt es für mich, Trends sind zwar schön, einige Menschen bleiben hängen, aber nicht das Gros.
Immer mehr Bewegungsmuffel unter den Deutschen. Das war Ingo Froböse, Wissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Um Trendsportarten ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Störche. Wissenschaftler haben Neues über diese Vögel herausgefunden.
Well, baby, you've been on my mind. I think about you all the time. Oh, I wanna see your face. I don't make me wait. And even when I go to sleep, I can see you in my dreams. Let's make it a reality. Got a figure next to me. Cause when the sun goes,
es ist wieder soweit. In den kommenden Wochen werden sich Störche im Osten und im Norden Europas sammeln, um zum Überwintern Tausende von Kilometern gen Süden zu fliegen. Ihre Flugrouten und auch die Gründe für die Verringerung der Populationen sind gut erforscht. Aber über das Verhalten der Störche untereinander bei ihrem Flug ist bislang noch kaum etwas bekannt gewesen. Gibt es Leitstörche, also Vögel, die entscheiden, wohin genau es zur Überwinterung geht? Wissenschaftler wollten auch das genauer herausfinden und haben deshalb Störche für ein Jahr lang mit Sendern ausgestattet, mit deren Hilfe sie das Flugverhalten der Tiere verfolgt haben. Ursula Storost mit ersten Ergebnissen der Studie.
Im Dienste der Forschung war die Biologin Andrea Flack im Klapperstorchgebiet rund um den Bodensee unterwegs. Mit einer Drehleiter erklomm sie Storchennester, um den noch nicht flügge gewordenen Jungtieren kleine Sender auf den Rücken zu schnallen. Genau 61 Störche hat die Wissenschaftlerin damals besendert.
Mit kleinen GPS-Sendern, die uns die Position der Störche ganz genau aufzeichnen, um dann zu untersuchen, wie die Störche miteinander während des Zuges interagieren, wie sie sich gegenseitig folgen und voneinander lernen.
Über die Routen des Storchenzugs und wo die Tiere überwintern, ist inzwischen einiges bekannt, sagt die Mitarbeiterin des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell. Aber
was wirklich so gut wie noch gar nicht erforscht ist, sind diese Gruppeninteraktionen, dieses Sozialverhalten zwischen den Störchen. Man weiß nicht so genau, wie die das schaffen, in Gruppen zusammenzufinden, wie die sich gegenseitig während des Zuges beeinflussen oder wer dort die Richtung angibt. Das ist komplett unerforscht.
Die Studie, die das MPI in Radolfzell zusammen mit Wissenschaftlern der Uni Konstanz durchgeführt hat, ist eine der ersten, die das Verhalten der Vögel während des Fluges untersucht. Jetzt gibt es erste spannende Ergebnisse. Zum Beispiel brauchen die Störche für ihren Flug in den Süden nicht nur ihre Flügel, sagt der aus Ungarn stammende Forscher Maté Nagy.
Während ihres Zuges machen Störche ganz erstaunliche Dinge. Sie müssen ja viele hundert Kilometer zurücklegen und dabei nutzen sie die natürlichen Ressourcen, die sie vorfinden.
Zu den natürlichen Ressourcen zählt auch die Thermik. Also die Aufwinde, die beispielsweise nach kühlen Nächten entstehen, wenn die Temperaturen wieder ansteigen und die Erde sich erwärmt.
Mit diesen Aufwinden können die Vögel sich in die Höhe treiben lassen. Das ist das gleiche Phänomen, mit dem Paragleiter in der Lage sind, mehrere hundert Kilometer zu fliegen.
Die Wissenschaftler vom Bodensee haben herausgefunden, dass die Störche sich im Flug gegenseitig beobachten, um zu erkennen, ob und wie andere Störche gerade die Aufwinde nutzen.
Because the thermal is invisible.
Denn die Thermik ist unsichtbar. Es gibt keine Möglichkeit für die Vögel herauszufinden, wie stark der Aufwind ist, wie schnell sie damit in die Luft aufsteigen können. Aber wenn ein anderer Vogel darin fliegt, dann ist das natürlich eine Art Information.
That's a source of information.
Als 27 der vom MPI besenderten Jungstörche gen Süden zogen, begannen die Untersuchungen.
Wir haben beobachtet, dass die Störche, obwohl sie alle gleich alt waren, doch sehr unterschiedlich sind in ihrem Flugverhalten. Dass in dieser Gruppe die Fähigkeit, die Aufwinde zu nutzen, doch sehr variiert.
Manche der Störche sind fast ausschließlich mit den Aufwinden geflogen und mussten kaum mit den Flügeln schlagen. Anderen ist das nicht gelungen. Für sie war die Reise anstrengender, denn jeder Schlag mit den großen Flügeln zehrt an den Kräften. Im Unterschied zu kleineren Zugvogelarten müssen Störche mit ihren Flügelschlägen darum haushalten. Kein Wunder, dass, wie Forscher feststellten, jene Störche vorwegflogen, die in der Lage waren, die Aufwinde optimal zu nutzen. Unter Störchen gibt es demnach Leitvögel, denen die anderen folgen.
Sie gucken genau, wie die sich bewegen, wie die durch die Aufwinde fliegen und nutzen dann die Informationen von den Störchen, die vorne wegfliegen, von den Leitstörchen, um besser durch die Aufwinde zu kommen. Die Leitstörche, die geben die Richtung an, die finden den Weg durch die Thermik.
Ungeklärt ist aber die Frage, warum manche Störche in der Lage sind, die Thermik besser zu nutzen als andere. Alter oder Größe können keine Rolle spielen, sagen die Wissenschaftler. Sie konnten beobachten, dass die Leitvögel ihre Fähigkeit, Aufwinde zu nutzen, im Laufe der Reise noch verbesserten und damit den Folgevögeln wichtige Informationen lieferten.
So gesehen ist auch das Verhalten der Folgevögel ein aktiver Prozess und nicht einfach ein faules Hinterherfliegen. Denn auch die Folgevögel lernen dazu, indem sie ihre Beobachtung der Leitvögel verbessern.
Flugunterricht unter den Störchen. Allerdings machen die Vögel, die beim Fliegen häufiger mit den Flügeln schlagen müssen, am ehesten schlapp, erklärt Andrea Flack.
Die Folgestörche, die viel mit den Flügeln geschlagen haben, sind oftmals nur bis nach Spanien geflogen. Und die Leitstörche, die gute Flieger waren, die so gut wie gar nicht mit den Flügeln geschlagen haben, sind bis nach Afrika gezogen.
Wissenschaftler haben das Verhalten von Störchen im Flug untersucht. Das war ein Beitrag von Ursula Storast.
When it's hard to stand tall. And it's hard to take a stand. Even harder still to take a hand out, yeah. Still feel like a man. It's easy to love you.
Großbrände, Überschwemmungen, verheerende Folgen von unerwartet großen Menschenmassen bei Veranstaltungen. Ist die Katastrophe einmal da, lässt die Frage, was hätte man besser machen können, nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wollen Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt nach Antworten auf diese Frage suchen. In einem Forschungsprojekt begleiten sie darum eine Katastrophenschnelleinsatzgruppe, um die neu entwickelten Geräte und Methoden zu testen, die den Einsatzkräften in Zukunft bei ihrer Arbeit helfen sollen. Hartmut Grawe hat in Erfahrung gebracht, was es damit genau auf sich hat.
Oder 1997 und 2010. Elbe 2002, 2006. Ganz Deutschland und Mitteleuropa 2013. Fünfmal sogenanntes Jahrhunderthochwasser innerhalb von nur 16 Jahren. 2018 dann der vielleicht heißeste und trockenste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit Waldbränden in nie gekannter Zahl. Etwas hat sich verändert. Katastrophenszenarien treten mit größerer Häufigkeit und Heftigkeit ein als in den Jahrzehnten davor. Die Helfer sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber.
Es wäre früher, und damit meine ich noch vor 20 Jahren, undenkbar, dass ein Bachlauf so eine Dimension annimmt, der normal, ich sage jetzt mal, ein Meter breit ist, plötzlich zum Strom wird wie der Rhein oder der Main oder die Donau. Hätte keiner für Möglichkeiten und dann natürlich durch die Gewalt alles mitreißt, was im Weg steht.
Uwe Kipnich ist Projektleiter einer neuen Schnelleinsatzgruppe des Roten Kreuzes. Die Einsatzgruppe namens GILT ist in Unterfranken stationiert. GILT steht für Gelände, Infrastruktur, Logistik und Transport Und die Rotkreuzhelfer sind entsprechend mit Lastwagen für schweres Gelände und sogar mit Amphibienfahrzeugen ausgerüstet. Die Gruppe kann auf Anforderung bundesweit eingesetzt werden, mit Unterstützung von Forschern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR. Bei Übungen und einigen Großeinsätzen waren die Wissenschaftler bereits mit den Rotkreuzhelfern vor Ort. Nun ist eine ständige Zusammenarbeit vereinbart, um die Erkenntnisse und neu entwickelten Techniken aus ihrer Forschung in der Praxis zu testen. So zum Beispiel neue Katastropheneinsatzhilfen aus der Luft, sagt die DLR-Geografin Veronika Gsteiger.
Indem man von oben drauf schaut. Wir können aus Satellitendaten überflutete Fläche ableiten, wir können zerstörte Gebäude erkennen, wir können überflutete Straßen letztlich erkennen. Und diese Informationen können wir dann in Form von Karten an die Einsatzgruppe geben, sodass der Einsatzleiter, der seine Kräfte zu verteilen hat, von oben sehen kann, wo sind die Flächen überflutet, welche Straßen kann ich noch benutzen, welche anderen Routen kann ich benutzen, um zu den entsprechenden Einsatzorten zu kommen.
Diese Daten werden zu weiten Teilen noch an Bord der Flugzeuge und Hubschrauber mit Computerhilfe automatisch gewonnen. Fast in Echtzeit, mit der Möglichkeit, die Ergebnisse in Kartensoftware oder auch gedruckten Karten abzubilden. Eine unschätzbare Hilfe, die es früher schlicht nicht gab, erklärt Uwe Kipnich.
Wir haben über Tage hinweg, und da darf ich das Ereignis in Sachsen-Anhalt 2002 als Beispiel anführen, haben wir über Tage nicht gewusst, ist die Ortschaft eingeschlossen oder wie kommen wir dahin? Man hat halt auf Verdacht kleine Einheiten hingeschickt in der Hoffnung, das wird schon passen. Und es hat sehr lang gedauert, bis die Rückmeldung kam, weil man hat ja auch oft zerstörte Telefoninfrastruktur gehabt.
Dank der Luftbilder aus hochauflösenden Spezialkameras des DLR lassen sich nun automatisch Zufahrtswege und mögliche Evakuierungsrouten ableiten. Neue Techniken der Forscher erlauben inzwischen sogar, Verkehrsströme mit Hilfe der Luftbildkameras genau zu analysieren.
Ist das wirklich ein Stau oder ist das einfach nur ein Seitenstreifen, der geparkt wird? Dafür gibt es inzwischen Algorithmen, um stehende oder vor Ampeln wartende Fahrzeuge von parkenden Fahrzeugen zu trennen.
So wollen die Forscher ein sogenanntes Lagebild erstellen, damit Hilfskräfte möglichst schnell und zielgenau dorthin geleitet werden können, wo sie gebraucht werden. Angesichts von Wetterereignissen, die zunehmend extremer werden, sind die früheren Katastropheneinsatzpläne nicht mehr ausreichend. Pilotprojekte wie die GILT-Einsatzgruppe mit ihren Spezialfahrzeugen und den von den Forschern neu entwickelten Techniken werden vielleicht in naher Zukunft in allen Bundesländern zum Standard.
Ganz einfach Werkzeuge, um noch schneller vor die Lage zu kommen. Ich muss wissen, ist der Damm gebrochen oder ist die Gefahr hoch, dass er bricht? Und wir brauchen eine Vernetzung der Akteure, dass möglichst alle Beteiligten die gleichen Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung haben.
Das DLR wird seine Spezialkameras demnächst auch unabhängig von der eigenen Flotte der Forschungsflugzeuge und Hubschrauber einsetzen können. Doch von der Vernetzung der Akteure, die sich Uwe Kipnich vom Roten Kreuz wünscht, ist man noch relativ weit entfernt. Das DLR hofft darauf, dass die nützlichen Techniken und Erkenntnisse der Forscher mithilfe von Partnern aus Industrie- und Katastrophenschutz zu einem Standardwerkzeug weiterentwickelt werden können. Die ständige Zusammenarbeit mit der Spezialtruppe im Roten Kreuz ist der erste Schritt in diese Richtung.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
Aus der Wissenschaft.
Sind wir auf dem Weg in eine Heißzeit? Tatsächlich könnte unser Planet eine kritische Schwelle überschreiten, wie Wissenschaftler in einer neuen Studie herausfanden, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Nach ihren Ergebnissen könnte es schwieriger sein als bisher angenommen, die globale Erwärmung auf lange Sicht bei 1,5 bis 2 Grad Celsius zu stoppen, sagte Jonathan Donges, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Mitautor der Studie im Interview auf NDR Info. Selbst bei Umsetzung der im Pariser Abkommen festgelegten Pläne zur Minderung von Treibhausgasemissionen bleibe das Risiko, dass es auf der Erde zu verschiedenen Rückkopplungsprozessen kommt.
Der Mensch hat ja heute schon eine Klimaerwärmung von etwa 1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau verursacht durch die Treibhausgasemissionen der letzten Jahrhunderte. Und diese Rückkopplungseffekte, die können eben dazu führen, dass diese Erwärmung weiter verstärkt wird.
Und das langfristig um etwa 4 bis 5 Grad Celsius. Ein weiteres Problem: der Meeresspiegelanstieg könnte um 10 bis 60 Meter betragen. Um das zu verhindern, müsste der Übergang zu einer emissionsfreien Weltwirtschaft deutlich beschleunigt werden, warnen die Forscher. Aus dem Mars einen Planeten erschaffen, auf dem irgendwann auch Menschen leben können. Der Traum vieler Wissenschaftler gerät jetzt durch eine neue, von der NASA unterstützten Studie deutlich ins Wanken. Nach den Ergebnissen der Forscher gibt es noch keinerlei Techniken, mit denen diese Umgestaltung des roten Planeten möglich wäre. Abgesehen davon, dass es mehrere Jahrtausende dauern würde, den Mars lebensfreundlich zu machen, würde das Projekt dann definitiv an der Atmosphäre des Planeten scheitern. Sie ist nach Daten von Satellitenbildern zu dünn und hat einen zu geringen Luftdruck. Gerade einmal 0,6% des irdischen, sodass flüssiges Wasser zum Beispiel sich nicht halten könnte oder gefrieren würde. Flüssiges Wasser ist aber notwendig für Leben. Um eine dichtere Atmosphäre zu schaffen, müssten massenhaft Treibhausgase in die Atmosphäre des Mars katapultiert werden, die diese dann aufheizen könnten. Aber dafür besitzt der Mensch keine Technologien, zumindest noch nicht. In den baltischen Staaten breitet sich die afrikanische Schweinepest weiter aus. Nach Lettland wurde nun auch in Litauen der bislang größte Ausbruch der unheilbaren und hoch ansteckenden Tierseuche festgestellt. Betroffen ist ein großer Zuchtbetrieb mit fast 20.000 Schweinen, wie der staatliche Lebensmittel- und Veterinärdienst am Dienstag mitteilte. Aus Angst vor der weiteren Verbreitung des Virus sollen die Tiere gekeult werden. Wie der Virus in den Zuchtbetrieb eindringen konnte, ist noch nicht geklärt. Werden Lebewesen auf Inseln schlauer? Zumindest haben Vögel dort größere Gehirne als die auf dem Festland, wie Forscher nun herausgefunden haben. Für Evolutionsbiologen sind Inseln nicht nur was die Vögel betrifft, sondern insgesamt ein besonders spannendes Forschungsfeld. Denn die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten nach dem Prinzip der natürlichen Selektion läuft hier teilweise schneller und sichtbarer ab als auf dem Festland. Neben der Vielzahl von hochspezialisierten Arten gibt es noch andere für Inseln typische Evolutionsmuster. Zum Beispiel bleiben große Wirbeltiere dort in der Regel kleiner als auf dem Festland. Und Vögel büßen nicht selten auch an Flugfähigkeit ein.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von meinem Kollegen Tim Krohn. Und gleich geht es weiter mit unserer Reihe Ausgefragt, in der wir Wissenschaftler aus ganz Deutschland einmal mit etwas ungewöhnlichen Fragen löchern möchten. Ausgefragt wird diesmal der Tropenmediziner und gleichzeitig Mückenforscher Jonas Schmidt-Chanasit.
Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Oh, don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you and you don't know what to do, nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you, I'll stand by you, I'll stand. Won't let nobody hurt you.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Jonas Schmidt-Chanasit.
Beruf
Tropenmediziner.
Ihr Spezialgebiet?
Tropenmedizin.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich finde heraus, warum Menschen krank werden, die nach Thailand geflogen sind. Das ist meine Aufgabe. Und das ist wie so ein Detektivspiel. Ich muss dann also verschiedene Sachen untersuchen oder den Blut abnehmen. Und dann finde ich heraus, warum die krank sind.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Die Welt wartet ja so und so nicht. Also ich glaube, es sind einige Menschen glücklich, dass wir uns mit diesen Erkrankungen beschäftigen, weil sie einfach weltweit ein ganz großes Problem darstellen und wir hier das gar nicht so mitbekommen.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Sagen wir mal, die sind jetzt nicht besonders dramatisch. Insofern gibt es jetzt nicht den großen Irrtum, dass ich jetzt mal gesagt habe, der Patient hat Ebola und der hatte gar kein Ebola. Zum Glück bisher noch nicht.
Waren Sie gut in der Schule?
Also nicht sehr gut. Ich war eigentlich immer mittelmäßig, ich glaube so typisch für jung. Ich habe immer das gemacht, was notwendig war, um durchzukommen.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Ganz am Anfang, als ich noch kleiner war, Astronom. Aber dann war das natürlich zu viel Mathematik, da bin ich nicht besonders gut drin gewesen. Und dann ging es schon so ein bisschen Richtung Biochemie, Biologie. Und dann hat die Mutter gesagt, also was Richtiges, Medizin, dann kannst du alles machen später. Und da hat sie wirklich auch recht gehabt.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Wenn man da so einen negativen Aspekt reinbringen will. Sie handelt nämlich von Viren, die hochpathogen sind und meist tödlich verlaufen, diese Infektionen. Und wie man das eigentlich verhindert, eher wahrscheinlich nicht für die Party geeignet.
Bei welchem Fachbegriff? Versprechen Sie sich immer?
Oh Gott, da muss ich mal nachdenken. Da gibt es einige. Es gibt natürlich gerade in der Tropenmedizin sehr interessante Namen wie Chikungunya, Onyongnyong. Das wären so eine typischen Stolpersteine.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Eigentlich immer während der Zugfahrt. Dadurch, dass ich sehr viel Zug fahre, ich bin ja Berufspendler, da denkt man auch über vieles nach. Oder wenn ich so im Bett liege, kommen einem so interessante Gedanken, sage ich mal. Ja.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Im Feld zu arbeiten, wenn ich dann wirklich rausgehen kann, in den Tropen, in Höhlen gehe, dort ganz bestimmte Stechmücken fangen kann. Also das macht mich wirklich glücklich. Davon habe ich sozusagen viel zu wenig, aber das ist schon toll.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Kram, ich würde es mal so bezeichnen, also meist nichts Wichtiges.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Teewasser aufsetzen? Das klingt jetzt sehr beamtenmäßig, aber ich bin Teetrinker und trinke immer gerne während des Tages Tee. Das ist eigentlich das Erste, genau.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
So als Gesamterfolg würde ich schon sehen, in Deutschland diese Viren, die von Stechmücken übertragen, wenn das so ein bisschen eben in den Vordergrund zu bringen, dass das auch mehr Leuten Begriff ist, Zika, Usutu, Amselvirus, Tigermücke, das kann ich schon so sagen, da haben wir viel geschafft in den letzten Jahren.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Also es hat noch nie jemand diese Frage gestellt und ich habe immer so das Gefühl, dass das aber vielleicht doch irgendwie so bei den Leuten sozusagen im Kopf herumschwirrt. Also irgendwie haben sie eine besondere Beziehung zu den Stechmücken. Nein, ich möchte keine sein und möchte auch nicht gerne gestochen werden. Dann finde die auch nicht sexuell attraktiv, die Stechmücken.
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Ausgefragt wurde diesmal Jonas Schmidt-Chanassit, Wissenschaftler am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Mark Brusser. Die CD heißt Easy to Love. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.